Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Geschichte ist nicht gerade mein Lieblingsfach in der Schule. Irgendwie hat der Lehrer nicht geschafft, die Begeisterung für Geschichte in mir zu wecken. Wir mussten oft sehr lange Texte lesen und mir war das ziemlich egal, wer jetzt da welche Schlacht gewonnen hat. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist alles so lange her und hat doch nichts mit meinem Leben hier und heute zu tun. Erst ein bisschen später, als ich dann bei der Jugend einer Mission eine dreimonatige Schule gemacht habe für die bibelchristliche Weltanschauung, habe ich so angefangen zu realisieren, wie viel halt die Geschichte, die passiert ist, gleich mit meinem Leben hier und heute zu tun hat. Mehr, als man im ersten Moment denkt. Und neu bewusst wird mir auch immer wieder, dass vieles, was wir das Gefühl haben, das ist schon seit Ewigkeiten her, das ist so lange her, eben eigentlich doch noch gar nicht so lange her ist. Zum Beispiel, wenn der Merk Jakob erzählt, dass er in jungen Jahren mit dem Schiff auf Australien gereist ist, weil man noch nicht so gäbig im Flüger in ein paar Stunden können, dort runterchatten konnte, dann ist das für uns schon fast nicht mehr vorstellbar. Oder wenn ich daran denke, dass mein Vater, der er angefangen hat als Lokführer, noch Kohle geschaufelt hat auf einer Dampflocke, dann wird mir bewusst, nein, so kein Ballon ist das eben noch nicht her, auch wenn wir uns das heute fast nicht mehr vorstellen können. Und eigentlich ist ja auch das Evangelium nichts anderes als Geschichte. Geschichte, die bis ins Heute hineinlenkt und das Leben von uns hier prägt und beeinflusst. Und heute feiern wir Geschichte. Wir feiern das 125-jährige Jubiläum von unserer Kapelle. Wo der Phil das irgendwann im letzten Jahr an unserer Gemeindeleitungssitzung in die Runde geworfen hat, dass wir dann das Jubiläum zu feiern haben von 125 Jahren Kapelle, bin ich zuerst gar nicht so begeistert gewesen. Ich dachte, wieso ein Gebäude feiern? Das ist irgendwie ein bisschen, ja, habe ich gefunden, das ist jetzt nicht zwingend nötig. Aber je mehr, dass ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, wir feiern heute nicht ein Gebäude. Nein, wir feiern nicht ein Gebäude. Das ist zwar schön und gut, aber eigentlich feiern wir den Mut von ein paar Menschen, die dann vor etwas mehr als 125 Jahren eine Entscheidung getroffen haben, hier an diesem Ort nicht nur ein Gebäude zu bauen, sondern daran zu glauben, dass hier an dieser Stelle, wo wir heute stehen, Reich Gottes gebaut wird. Das feiern wir. Und das war dann ein mutiger Entscheid gewesen, mit Konsequenzen. Und es hat jetzt vorhin so einfach getönt, wo der Phil das gesagt hat, aber ich glaube, das war dann kein einfacher Entscheid gewesen. Da hat es verschiedene Stimmen gegeben. Der Herr Pfarrer Schlachter hat wahrscheinlich gesagt, hat, kommt voran, wir machen das. Aber er hat sicher andere gegeben, die gesagt haben, ja, hallo, wer soll das zahlen? Wie soll man das finanzieren? Das geht doch gar nicht, das ist doch eine Nummer zu gross für uns. Ich bin sicher, das hat heftige Diskussionen gegeben. Und das wäre ja heute nicht anders. Das ist ja heute genau so. Und sie haben vieles dann noch nicht können sehen, was für uns heute selbstverständlich ist. Aber sie haben vertraut und gehofft. Sie haben etwas riskiert. Und ich glaube, das hat dann für die Gruppe von Leuten auch ganz viel Energie, Ressourcen und Geld gekostet. Da hat auch jeder sein Portemonnaie aufgemacht und etwas von dem, was er braucht hat zum Leben, dort drücken. Sie haben das investiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass es der eine oder andere hatte, der gesagt hat, das könnt ihr schon machen, aber ohne mich. Da mache ich nicht mit. Trotzdem haben sie diesen Schritt gewagt. Und seither sind hier in diesem Gebäude Tausende von Leuten ein- und ausgegangen. Hier in diesem Saal, wo man jetzt schon mehrfach seither vergrössert hat. Aber dunkel auch in den Kellerräumen, in den Katakomben. Ganze Generationen, die in das Gadi gegangen sind oder hinter ins Kapelli beten. Hunderte, ja Tausende von Menschen haben hier ins Evangelium gehört. Die haben hier in ihr Leben mit Gott angefangen oder zumindest Schritte gemacht auf dem Weg mit Gott. Und das ist das, was wir heute hier miteinander feiern wollen. Ich bin sicher, dass die Männer und Frauen, die dann den Grundstein hier gelegt haben für das Gebäude, wenn die heute dabei wären, die wären begeistert. Nicht im Sinn, wow, wir sind sieben Siechen, wir haben es genau richtig gemacht, sondern im Sinn, weil sie staunen darüber, was Gott daraus hat werden. Sie haben mitgeholfen, Geschichte zu schreiben. Sie haben sich reinnehmen in die Geschichtsschreibung von Gott. Sie waren Teil davon gewesen. Und ich glaube, das kennen wir alle. Wir stehen alle wieder, immer wieder im Leben an so Punkten, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Da geht es den breiten, geraden Weg, den bequemen Weg, den wir kennen, wo wir seit Jahren drin trampeln, wo wir alle in die gleiche Richtung laufen, wo wir wissen, das geht jetzt noch lang so geradeaus. Das ist der bequeme Weg. Und dann gibt es immer wieder so Weggabelungen auf schmale Trampelpfadli, wo man nicht recht weiss, was hinter dem nächsten Ecken ist. Wo man nicht recht weiss, ob der wirklich in die richtige Richtung geht. Da muss man Risiken eingehen. Das kostet einem etwas, wenn man den Weg einschlägt. Und es könnte auch schief gehen. Es könnte eine Sackgasse sein. Oder es könnte hinter sie gehen, anstatt vorne zu sein. Das Risiko besteht. Und oft sieht man dort bei diesem Weg das Ziel noch nicht von Anfang an schon klar vor sich. Und schauen, die Männer und Frauen dann vor 125 Jahren, die haben die Möglichkeit auch gehabt. Die können sagen, ja das, ist ja, das passt ja schon, wir können uns weiterhin in anderen Kirchen treffen, wir mieten Säulen, wir gehen in Beizen, das ist sowieso noch evangelistisch besser. Wir machen es so weiter, dann wissen wir, wie es läuft, so funktioniert es, so geht es. Warum das Risiko eingehen, ein eigenes Gebäude zu erstellen? Warum diesen mühsamen Prozess auf uns nehmen? Warum so viel Geld investieren? Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, dann entdecken wir, dass eigentlich fast alle Geschichten, die da drin stehen, irgendwo auch mit so einer Entscheidung angefangen haben. Denken wir an Abraham. Der hatte ein bequemes, gutes Leben gehabt, war sehr wohlhabend in dem Land, wo er war. Und er sagt dem Gott plötzlich, gang, pack dein Zeug zusammen und gang in ein fremdes Land. Warum soll er das machen, um Himmels Willen? Warum sein ganzes Zeug, und er hatte nicht wenig Zeugs gehabt, er hat vielleicht Zeugs müssen irgendwie mobilisieren. Warum, und er war schon um 20 gewesen, er hatte ein gewisses Alter gehabt. Warum soll er das machen? Warum auf Wanderschaft gehen, wenn er nicht einmal weiss, was eigentlich hergeht? Was bringt es ihm? Was hat er davon? Ein Mose. Warum zurück auf Ägypten gehen, wo er es doch so schön hat, dort mit seinen Schöfli und seiner Familie in der Wüste, es ist ein geordnetes Leben, er weiss, wie es läuft, so wäre es noch weitergegangen, Jahrzehnte, es wäre alles okay gewesen. Und dann zurück auf Ägypten. Wieso? Wieso sein Leben aufs Spiel setzen? Er hat nicht gewusst, was sie mit ihm machen, zu Ägypten. Wieso soll er das tun? Oder natürlich Jesus. Warum ein Kreuz? Warum soll er das machen? Es hat einen einfacheren Weg gegeben für ihn. Oder ein Paulus. Warum durch alle möglichen Länderreisen und Exkursionsreisen ist dann noch ein bisschen weniger cool gewesen als heute? Unter Lebensgefahr durch verschiedene Länderreisen, in Kisten landen, im Gefängnis hocken. Für was? Warum? Was bringt es ihm? Was hat er davon? Wir können die Liste beliebig fortsetzen. Männer und Frauen, die die Welt prägt haben, die Geschichte geschrieben haben, sind eigentlich immer von so einer Entscheidung gegangen. Da der bekannte, bequeme Weg, der geradeaus weitergeht, und da der kleine Pfad, wo man nicht weiss, was dabei rauskommt und was hergeht. Und ich glaube, keiner von diesen Menschen hat die Entscheidung leichtfertig getroffen. Er hat gesagt, klar, komm, wir gehen mal rechts. Oder die hat die Entscheidung auch nicht leichtfertig getroffen, hier die Kapelle zu bauen. Die haben überlegt, abgewogen, Argument pro Kontra und dann haben sie entschieden. Sie entschieden, das Risiko einzugehen. Und vor allem, ich glaube, das kann man über all die Leute sagen, sie haben nicht zuerst an sich selber und ihr Portemonnaie gedacht. Wo stehen wir heute mit unserem EGW? Glauben wir noch daran, dass Gott hier noch Grosses vorhat? Sind wir bereit, Risiken einzugehen? Neues zu wagen, Neues auszuprobieren? Oder sind wir wohl in unseren bekannten Trampelpfaden, wo wir es einfach ein bisschen gemütlich zusammen haben? Und die Frage beschäftigt mich, beschäftigt uns in der Gemeindeleitung, auch im Hinblick auf unsere nicht so ganz rosige finanzielle Situation im Moment. Und klar, manchmal kann man sich schon fragen, ist die Gemeinde, so wie wir sie hier machen oder betreiben, ist das überhaupt noch zeitgemäss? Es ist ein grosser Aufwand, den Betrieb aufrechtzuerhalten, man muss das Gebäude unterhalten, man muss planen, koordinieren, man muss immer wieder diskutieren, es gibt Stürme und Kompromisse und überhaupt der Musikstil, das passt mir nicht. Ihr könnt heute, wir leben in einer Zeit, wo jedes von uns nach Hause gehen kann und die beste Predigt von einem rhetorisch versierten Referent, bestens strukturiert, könnt ihr nach abladen und hören. Ihr müsst nicht daher kommen oder Geri hören. Ihr könnt bessere Predigten daheim hören. Und erst recht der Lobpreis. Ich meine, du meine Güte, ich kann meinen Stil abladen, in der Lautstärke, die ich will, wenn ich will, ist alles kein Problem. Perfekter Sound und ich kann worshipen, wenn auch immer ich will. Und dann kann ich erst noch die Leute aussuchen, die ich dabei haben will und muss nicht mit diesen unbequemen Gringen da immer. Es ist doch so, oder? Aber eins könnt ihr nicht abladen. Und es ist Gemeinschaft. Das könnt ihr nicht abladen. Und es geht noch ein paar Jahre, bis sie so weit sind. Es gibt ein paar Leute, und ich kenne auch Leute von denen, die sagen, Gemeinde, für was brauche ich das noch? Gemeinde, es bringt mir nichts, was habe ich davon? Ich sehe keinen Grund mehr, in eine Gemeinde hineinzugehen. Ich mache das lieber für mich, so wie es mir passt. Dann muss ich die Diskussionen nicht führen. Dann muss ich die Kompromisse nicht eingehen. Für was Gemeinde? Ja, und Gemeinde kann mühsam sein. Das wissen wir alle. Und manchmal ist das, was wir als Gemeinde erleben, so weit weg von dem, was sich Gott und eine Gemeinde vorstellt. Aber es ist Gemeinde. Es ist Gemeinde, die über Jahrhunderte das Evangelium weitergetragen hat. Es ist Gemeinde, wo Gottes faszinierendes Projekt ist. Das ist seine Idee, seine Vorstellung, dass wir zusammen sollen unterwegs sein in seiner Nachfolge. Das ist nicht eine vielsinnige Gemeinde und das ist auch nicht meine Gemeinde. Das ist Gottes Gemeinde. Und es ist die Gemeinde, wo wir Familien ist, wo uns allen Familien ist. Das ist unser Lebensraum, wo wir so als Familie sehen, wo wir zusammen miteinander unterwegs sind. Natürlich ganz besonders für die, die daheim halt nicht so eine Familie haben, wie es die von uns haben. Oder zumindest nicht eine gleichgesinnte Familie haben. Aber es gilt für alle. Jesus selber hat mal die als seine Familie bezeichnet, die mit ihm unterwegs sind. Und nicht die, die mit ihm verwandt sind. Und es ist die Gemeinde, wo Gott Menschen berührt und Leben verändert. Ich habe das schon manchmal erlebt, da bin ich da innen gehockt und denke, leck, ist jetzt das ein katastrophaler Gottesdienst? Ein Lobpreis, du meine Güte, das spricht mir jetzt gerade gar nicht an, Predigt irgendwie, hat es nicht auf den Punkt gebracht. Und dann kommt nach dem Gottesdienst jemand auf mich zu und sagt zu mir, Marcel, der Lobpreis, die Predigt, das hat mich jetzt so berührt. Gott hat mich so berührt. Und dann muss ich aber ein bisschen schmunzeln und werde ein bisschen demütig. Und denke einfach, ja, Gott verändert Leben. Ob es in dieser Form ist, wo mir passt oder nicht, spielt keine Rolle. Gott verändert Leben hier an diesem Ort. Und wir kennen auch das Bild von der Gemeinde als Leib, als Körper, wo Jesus der Kopf oder das Herz ist und alle Glieder ihre Aufgabe haben. Der kleine Zehe, das rechte Ohr, eine Gemeinde voll Ohren, das ging nicht. Und egal, was du bist, ob du der kleine Zehe bist oder das Ohrläppchen, das spielt keine Rolle. Du gehörst dazu. Du bist Teil von diesem Leib und wir brauchen alle genau. Wir sind aufeinander angewiesen. Und manchmal denke ich, wir lieben die Idealvorstellung von unserer Gemeinde mehr als die reale Gemeinde, die hier ist. Das, was wir uns vorstellen, wie es könnte sein und wie es sollte sein. Und wir ärgern uns über das, was dann nicht dem Bild entspricht. Zumindest geht es mir so. Und ich ärgere mich dann nicht über die Institution Gemeinde, sondern mehr über die Leute, wie sie das machen. Hey, das kannst du jetzt nicht so machen. Hey, das müsstest du jetzt anders machen. Also wenn ich das machen würde, würde ich das anders machen. Aber mit dem stehe ich eigentlich Gottes Vorstellung im Weg, wie er Gemeinde gemeint hat. Gemeinde ist nicht, dass alle das machen, was ich sage. Gemeinde ist ein Miteinander unterwegs sein. Zusammen Gott nachfolgen. Und Gott sagt, dass er jeden Einzelnen da innen so gemacht hat, wie er ihn will. Und jeden so gern hat, wie er ist. Und das ist Gemeinde. Dass wir die Menschen in der Gemeinde so lieben, wie sie sind. Die realen Menschen mit ihren Gaben und Fähigkeiten, aber auch mit ihren Ecken und Kanten, mit ihren Schwächen und Herausforderungen. Und das ist ein Zeugnis in die Welt hinein. Das hinterlässt Spuren. Und es ist die Gemeinde, die Jesus von ganzem Herzen liebt. Und ehrlich gesagt, ich habe ihn auch ein bisschen gerne. Das ist mein Zuhause. Das ist meine Familie. Das ist da, wo ich hergehöre. Nicht, weil wir alle perfekt wären. Aber Gott hat sich das so ausgedacht. Und ich darf hier mit drin in diesem Projekt von Gott dabei sein. Das ist ein gewaltiges Privileg. Aber wenn die Gemeinde sich nur noch mit sich selber beschäftigt, mit ihren Sorgen, mit ihren Diskussionen, und die Vision, das grosse Ganze, aus den Augen verliert, dann behauptet jetzt mal, hat eine Gemeinde eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr. Und dann komme ich wieder zurück zum Abraham. Der ist Gottes Anweisung gefolgt, hat sein Zeug zusammenramisiert, hat gepackt und ist gegangen. Der hat aber immer wieder daran zweifelt, ob das wirklich richtig ist. Und ob Gott echt wirklich das macht, was er gesagt hat. Er hat selber eingegriffen, er hat Sachen versucht, selber in die Hand zu nehmen. Er hat die Zweifel immer wieder gehabt. Und in so einer Nacht vom Zweifeln nimmt Gott ihn mit auf einen Nachtspaziergang, zeigt ihm den Sternenhimmel und sagt, hey, schau mal da rauf. Du wirst so viel Nachkommen haben, wie du Sterne siehst, da oben. Oder Abraham, wir wissen, es hat dann schon ein gewisses Alter gehabt und noch keine Kinder. Der Himmel, der zeigt er ihm. Und er ist alles gut gewesen. Hat das Kind geräbelt. Nein, es ist zuerst mal zurück, wieder in den Alltag, in sein Zelt, wieder zusammenpacken, weiterziehen. Es hat sich mal kurzfristig gerade gar nichts verändert. Und das ist bei uns auch so. Es geht zurück zu der unvollkommenen Gemeinde EGW. Zurück zu den Menschen, die mich halt einmal manchmal nerven. Zurück an mühsame BR-Sitzungen, wo wir x mühsame Traktanten müssen durchspielen müssen. Zurück in den Alltag. Aber die Vision von diesem Sternenhimmel, die bleibt. Die bleibt. Oder Abraham hat ein paar schwierige Entscheidungen müssen treffen in diesem Zusammenhang. Und gesagt, mal, ich halte an dieser Vision fest. Ich glaube daran. Und wie ich gesagt habe, es ist nicht einfach plötzlich Realität geworden. Er hat eigentlich bis zu seinem Lebensende nicht viel gesehen von diesen Sternen. Er hat die Erfüllung von seinem Traum, von seiner Vision eigentlich nicht erlebt. Und das sehen wir noch an einem Ort. Dem Mose ist es genau so gegangen. Er hat nicht mit dürfen ins verheißene Land. Und die Leute, die dann die Kapelle gebaut haben, die haben das nicht gesehen, was ich jetzt hier sehe. Wie viele Leute das da drin hocken? Was da alles passiert ist in den letzten 125 Jahren, das habt ihr nicht gesehen. In dem Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Eine Zuversicht auf das, was man hofft. Und es nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich meine, das ist der Kern vom Glauben. Es ist ein Festhalten an dem. Oder vielleicht könnte man auch sagen, ein Festhalten an dem, was man noch nicht sieht. Der Sternenhimmel, die Vision, das brauchen wir. Die Sicht von diesen Sachen, die heute noch nicht so sind, wie sie dem mal werden sein. Es ist die Sehnsucht, die uns antreiben soll und motivieren. Und ich denke, das Geschichtchen habt ihr auch schon gehört, von diesen Arbeitern, die für eine Baustelle Steine klopfen. Und einer kommt vorbei und fragt den Ersten und sagt, was machst du da? Er sagt, ich klopfe Steine. Dann geht er zum Zweiten, der genau das Gleiche macht und sagt, was machst du da? Und er sagt, ich baue an einem Torbogen. Und dann geht er zum Dritten, der am Steiner klopfen ist und sagt, was machst du da? Und er sagt, ich baue einen Dom. Ich baue einen Dom. Was bauen wir hier im EGW? Spielen wir ein bisschen Gemeinde und haben wir es einfach nett und gut zusammen? Basteln wir an unserer Gemeinde? Oder bauen wir Reich Gottes? Weltweit das Reich Gottes. Was ist unser Sternenhimmel? Was ist unsere Vision? Was ist unsere Sicht? Ich weiss nicht, was die Männer und Frauen wirklich dazu bewegt hat, vor 125 Jahren hier das Kapelle zu bauen. Ich bin auch nicht so nachgeforscht wie viel. Aber etwas war da gewesen. Sie haben auf etwas gehofft. Sie haben von etwas geträumt, was sie dann noch nicht sehen konnten. Sie haben das noch nicht gesehen, noch nicht gewusst. Und sie waren bereit, für das, was sie noch nicht gewusst haben, etwas zu investieren. Sie haben ihren Sternenhimmel gehabt. Auch wenn der auch alles anders als ganz klar und scharf war. Das feiern wir heute. Und von dem wollen wir uns herausfordern. Wie entscheiden wir uns? Was wollen wir, dass sie in 125 Jahren hier über unsere Generation sagen? Sie waren mutig, sie haben Entscheidungen getroffen, sie haben Sachen riskiert, sie haben Geld investiert. Oder sieht am Ende dieser Ort in 125 Jahren noch gleich aus wie heute, vielleicht ein bisschen verlottert? Hat sich nichts bewegt? Lassen wir uns hineinnehmen in die Geschichtsschreibung von Gott. Wollen wir Teil sein von dem, wie Gott hier an diesem Ort, in dieser Stadt, in dieser Welt, seine Geschichte schreibt? Oder lehnen wir uns lieber ein bisschen bequem zurück? Wir haben es ja gut zusammen, wir haben es zufrieden miteinander. Wir ziehen lieber jeder unser eigenes Ding durch und haben keine gemeinsame Vision. Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was wir hoffen, und es nicht zweifeln an dem, was wir noch nicht sehen. Amen.